Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hejsan und willkommen zu diesem Teil 2 von Schweden von A bis O. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkuss. In der letzten Folge, da haben wir schon angefangen, Schweden von A bis O, also O, A, das ist dieser Buchstabe A mit dem Kringel obendrauf. Soll es eine Einführung sein in Schweden? Was macht Schweden aus? Was ist typisch für Schweden? Und so habe ich für jeden Buchstaben einen Begriff herausgesucht. Das ist nicht immer ganz einfach, je nach Buchstabe. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Alphabetes. Und da kommen auch so Buchstaben wie X, Y, Z. Und da wird es ein bisschen schwierig, da etwas zu finden. Etwas, was typisch ist für Schweden. Es gibt auch andere Buchstaben. Da fallen einem ganz, ganz viele Begriffe ein. Da muss man so ein bisschen auswählen, welchen nimmt man denn jetzt? Ja, aber insgesamt sollen diese beiden Folgen so eine Einführung sein in Schweden. Was macht Schweden aus? Was ist typisch für Schweden? Das habe ich deswegen gemacht, weil ich so ein paar Mails bekommen habe, die von Menschen, die noch gar nie in Schweden waren oder vielleicht einmal in Schweden waren und die sich so eine kleine Einführung in Schweden gewünscht haben. Und so habe ich in der letzten Folge eben die Buchstaben A bis N. Bei A ging es los mit ABBA und Avicii, also mit der Musik in Schweden, und bei N hört es auf bei Alfred Nobel. Und heute machen wir weiter bei O. Oder wir machen heute von O bis O. Das klingt erstmal komisch, aber O, also unser deutsches O, wird im Schwedischen eigentlich als U gesprochen. Und das, was wir im Deutschen als O aussprechen, das wird im Schwedischen A mit diesem Kringel obendrauf geschrieben. Deswegen heute von O bis O. Und wir fangen erstmal an mit O wie Orientering. Orientering, im Deutschen heißt es Orientierungslauf, ist wirklich eine sehr, sehr große Sportart in Schweden. Oder allgemein im Norden, kann man sagen. Wird vor allem auch im Schulsport sehr häufig betrieben. Orientering, das bedeutet, man bekommt eine Karte oder Kompass, je nachdem, und man muss damit eine bestimmte Route ablaufen. Die muss gefunden werden, es gibt so Kontrollpunkte, die passiert werden müssen, und wer da am schnellsten am Ziel ist, der gewinnt. Das ist also so eine Mischung aus Laufen und Kartenlesen, kann man sagen. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Es gibt sie als Einzelrennen, als Staffette. Man kann es auf Skiern, auf dem Mountainbike machen. Man kann es mehrere Tage lang machen. Alles Mögliche ist da dabei. Aber der Kern ist immer der gleiche. Man muss eben eine bestimmte Route finden mit dem Kompass oder mit der Karte und das in möglichst schneller Zeit. Es gibt sogar ein richtig großes Event. U-Ringen heißt das in Skåne. Das ist so ein 5-, manchmal auch 6-Tages-Wettbewerb, wo man an jedem Tag aufs Neue gegeneinander antritt. Und dann nach 5 oder 6 Tagen der Gesamtsieger gekürt wird. Orientering ist deswegen so groß im Norden oder auch in der Schweiz, weil es eng verknüpft ist mit dem Allemannsretten. Da, also mit dem Jedermannsrecht, da bin ich in der letzten Folge auch kurz drauf eingegangen, unter dem Buchstaben J wie Jedermannsrecht. Jeder hat den freien Zugang zur Natur. Heißt auch, jeder kann waldfrei durchlaufen. Und das ist in anderen Ländern oft problematisch. Da kann man nicht einfach sagen, hier geht's durch den Wald, wenn da eben der private Waldbesitzer sagt, nö, dann geht das eben nicht. Und das ist in Schweden oder auch in Norwegen, in Finnland eben möglich. Und deswegen Orientering, eine Sportart, die sehr, sehr stark im Norden ist und vor allen Dingen auch in Schweden. P wie Pass. Der schwedische Pass zählt zu den stärksten weltweit. Es gibt den Henley Passport Index, der misst, wie stark ein Pass in der Welt ist. Sprich, in wie viele Länder kann man mit einem Pass ohne Visum einreisen. Und das ist so ein Zeichen dafür auch, wie hoch ist so das Ansehen eines Landes in der Welt. Wie hoch ist so die Reputation. Und auf Platz 1 ist in diesem Jahr Singapur. Singapur, wer aus Singapur kommt oder den Pass von Singapur hat, hat visumsfreien Zugang in 193 Ländern. Auf Platz 2 liegen Südkorea und Japan, die haben Zugang, visumsfreien Zugang zu 190 Ländern. Dann auf Platz 3 und 4, da kommen fast alle europäischen Länder oder die Mitgliedsländer der EU. Auf Platz 3 Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark, Finnland und Irland mit Zugang zu 189 Ländern. Und dann auf Platz 4, da kommt dann eben Schweden mit Österreich, Belgien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden und Portugal, die visumsfreien Zugang zu 188 Ländern haben. Das heißt, wer den schwedischen Pass hat, ähnlich auch wie den deutschen oder österreichischen Pass hat, da kommt man wirklich in ganz, ganz viele Länder ohne Probleme, ohne Visum hinein. Kuh. Ja, Kuh, das war so ein Buchstabe. Da musste man so ein bisschen suchen. Was findet man denn, was typisch ist für Schweden mit Kuh? Und ich habe mich für Kuhmärkt entschieden. Kuhmärkt, das sind so manche Gebäude in Schweden. Die sind mit einem Kuh markiert. Kann manchmal ein großes Kuh sein, im Normalfall ist aber ein kleines Kuh. Und dann sind sie eben Kuhmärkt, also markiert mit dem Kuh. Und das sind Gebäude von besonderem kulturhistorischen Wert. Also sprich, im Deutschen würde man sagen, sie stehen unter Denkmalschutz. Und wenn ein Gebäude Kuhmärkt ist, dann heißt das, dass das Gebäude nicht verändert werden darf. Oftmals ist auch ein Verbot, dass das Gebäude nicht abgerissen werden darf. Es gibt auch noch andere Schutzbezeichnungen, das Kuh ist aber das stärkste. Heißt, wenn du mal ein Haus in Schweden kaufen solltest, das Kuhmärkt ist, dann muss man das schon sehr bewusst machen. Denn das bedeutet eben, dass man vieles nur so verändern darf, dass das Gesamterscheinungsbild nicht verändert wird. Und vieles ist eben auch verboten, vieles darf man eben auch nicht machen. Wir machen weiter mit R wie Rekur. Rekur, das sind die Garnelen. Und die Schweden lieben Dinge, die aus dem Meer kommen. Die Garnelen, Rekur. Die Krebse, die Kräftur, aber natürlich auch viele Fische. Ganz klar, Schweden hat eine lange, lange Küste und deswegen ist natürlich auch alles, was aus dem Meer kommt, auch wichtig. Räkor werden das ganze Jahr über gegessen, aber sie sind auch so ein ganz typisches Sommergericht und stehen so ein bisschen stellvertretend für den Sommer. Die meisten Räkor, die in Schweden gegessen werden, das sind die Nordhavsräkor. Die kommen vor allen Dingen an der schwedischen Westküste vor, besonders so rund um die Väder, Öarna. Da ist so das große Fanggebiet für diese Garnelen. Und die können frittiert gegessen werden auf der Räktorta, also eine richtige Torte aus Garnelen mit Pasta als Paella, auf dem Toastskagen und natürlich als Räkmakka, also als belegtes Brötchen, das dann eben mit Garnelen belegt ist. Und das ist so der perfekte Sommersnack, vor allen Dingen an der Westküste, aber natürlich nicht nur dort. Aber wenn man es so ganz, ganz typisch haben möchte, dann isst man in Bohuslän beispielsweise an der Westküste eine Räkmakka. Wir kommen zum Buchstaben S und da hat man jetzt wieder eine große, große Auswahl. Stockholm natürlich, aber Stockholm habe ich zu H wie Hauptstadt geschoben, damit ich bei S Platz habe für anderes. Ja, was macht man? Scheren. Scheren, die kommen später noch bei Öjar, also dem schwedischen Wort für Insel. Ich könnte auch Systembolaget wählen. Auch das sehr, sehr typisch für Schweden, diese staatlichen Alkoholgeschäfte. Ich habe mich aber für die Sami entschieden, denn die Samen, die sind ja doch etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges für Schweden. Unter den Sami versteht man das indigene Volk in Nordskandinavien, also lebt nicht nur in Schweden, sondern auch in Nordfinnland, im nördlichen Norwegen und auch auf der Kola-Halbinsel in Russland. Das Gebiet, das nennen die Sami selbst Sápmi und ja, dieses Gebiet erstreckt sich eben über den gesamten Norden. Geht in Schweden aber hinunter bis so ins nördliche Dalarna, das heißt hier relativ weit in den Süden. Die Sami sprechen eine Sprache, das Samische, und das gehört zu den finno-ugrischen Sprachen. Das heißt, hat nichts mit dem Schwedischen zu tun, sondern ist eben mehr mit dem Finnischen verwandt als mit dem Schwedischen. Und die Geschichte der Sami in Schweden, das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Da habe ich auch schon mal eine eigene Folge dazu gemacht. Wenn dich das im Detail interessiert, dann hör auf jeden Fall da rein, weil hier kann ich die Dinge nur sehr oberflächlich anreißen. Nur ganz kurz anreißen, weil wir eben ja viele, viele Buchstaben haben mit vielen Begriffen. Aber die Geschichte der Sami in Schweden, die ist auch ja schon geprägt von Unterdrückung, von Landraub. Da gab es viele, viele Ungerechtigkeiten, die teilweise bis heute anhalten. Bis heute gibt es Konflikte um Zugänge zu Wald beispielsweise, die privatisiert worden sind in Schweden und wo aber die rentierzüchtenden Sami sagen, naja, aber das da müssen die Rentiere hindurchwandern beispielsweise. Oder wenn es um den Bergbau geht. Auch Bergbau kann die Wanderwege von den Rentieren abschneiden. Und das ist ein großes Problem für die rentierzüchtenden Sami. Mittlerweile hat man da in Schweden aber immerhin ein Bewusstsein dafür. Lange Zeit war das Bewusstsein, dass man hier die Menschen vielleicht unterdrückt oder bevormundet, gar nicht so richtig da. Oder anders ausgedrückt, man sah sie eben als nicht als gleichwertige Menschen an, bis in die, ich sag so, die 1920er, 1930er Jahre hinein, also noch ja, bis vor 100 Jahren, da war man überzeugt davon, dass man die Sami bevormunden müsse, weil sie eben ja niedere Wesen sein. Also hat wo man sehr, sehr sozialdarwinistisch auf die Sami geschaut hat. Das hat sich mittlerweile glücklicherweise geändert. Die Ungerechtigkeiten sind aber damit noch nicht zu einem Ende gekommen. Ja, es gibt die rentierzüchtenden Sami, aber es gibt auch viele andere Samen, die mittlerweile in modernen Berufen untergekommen sind. Ungefähr 60% der Sami sind in ja so ganz normalen Berufen untergekommen. Das heißt, da gibt es auch eine große Angleichung mittlerweile. Und willst du mehr über die Sami wissen, dann ist Jokkmokk in Nordschweden vielleicht mal so ein guter Ort, da hinzugehen. Da gibt es ein spannendes Fjell- und Samenmuseum, ein sehr großes Samenmuseum. Und es gibt auch den Wintermarkt, der immer im Februar stattfindet. Und auf dem werden sehr viele samische Produkte verkauft. Das heißt, das ist so ein guter Startpunkt für so eine Entdeckungstour in die samische Kultur. Wir kommen zu Tee. Tee wie Tre Kronor, die drei Kronen. Ein Symbol, das sehr häufig vorkommt in Schweden. Mehrere Nationalmannschaften werden als Tre Kronor benannt, vor allen Dingen aber Eishockey. Die Eishockey-Trikots, das sind immer die drei Kronen vorne drauf. Und die Eishockey-Nationalmannschaft, das sind eben die Tre Kronor. Aber es geht dabei um deutlich mehr als um Sport. Denn zum Beispiel auch das alte Schloss in Stockholm, also der Vorgängerbau zum heutigen Schloss, das irgendwann mal abgebrannt ist, auch das hieß Tre Kronor. Das heißt, es ist ein sehr, sehr altes Symbol, ein altes, königliches, nationales Symbol. Aber was ist mit diesen drei Kronen gemeint? Auch hier, ich kann es nur kurz anreißen, ich werde da auf jeden Fall meine eigene Folge dazu machen. Schon im 14. Jahrhundert unter König Magnus Eriksson taucht dieses Symbol auf und unter Albrecht von Mecklenburg wird es dann wirklich dann so zum königlichen Symbol. Es gibt mehrere Theorien, was diese drei Kronen symbolisieren sollen. Theorie 1 sagt, sie symbolisieren die heiligen drei Könige. Die Theorie 2 sagt, sie stehen für Jütland, Svealand und Norrland, also für die drei großen landschaftlichen Regionen in Schweden. Die Theorie 3 sagt, die drei Kronen stehen für die Schweden, die Goten und die Wenden. Denn seit Gustav Vasa heißt der König in Schweden auch Sveriges, Jötes och Wendes Konung. Oder die Theorie 4, die sagt, so in der Kalmarer Union, da war ja Schweden Teil einer Personalunion. Es gab einen König und dieser König herrschte eben über Schweden, Dänemark und Norwegen, also über drei Reiche. Und diese drei Reiche werden mit den drei Kronen bezeichnet. Es ist nicht endgültig geklärt, woher die jetzt genau kommen, die letzten beiden Ansätze, dass die drei Kronen für die Schweden, Goten und Wenden stehen oder für Schweden, Dänemark und Norwegen. Das ist aber auf jeden Fall nur etwas Nachträgliches. Haben vielleicht die Herrscher in dieser Zeit schon auch so gemeint oder so umgedeutet, aber der ursprüngliche Gedanke, der ist älter und muss deswegen auch einen anderen Hintergrund haben. Wir kommen zu U. U wie UNESCO-Welterbe. In Schweden gibt es natürlich nicht so viele Welterbestätte wie beispielsweise in Italien oder so, wo es ja sehr, sehr viele gibt. Aber es gibt durchaus einige und die sind als touristisches Ziel ja auch sehr interessant, wo man sagt, da könnte man mal hinreisen. Das erste Welterbe, das erste UNESCO-Welterbe wurde 1991 eingerichtet und das war Schloss Drottningholm, ist bis heute auch UNESCO-Weltkulturerbe. Also das Schloss, das königliche Schloss bei Stockholm, wo heute auch das Königspaar lebt. Mittlerweile gibt es 15 Welterbestätten in Schweden und ich führe es jetzt nur mal ganz kurz auf in der Reihenfolge der Ernennung. Also das älteste ist eben Schloss Drottningholm. Dann kam Birka hinzu, die alte Wikingerstadt, so östlich von Stockholm gelegen. Dann Engelsbergsbrück, das ist ein alter Bergwerksort mit Eisenhütte, mit Schacht und so weiter. Erinnert an die Bergwerksvergangenheit in Bergslagen. Dann kam die Hellristninger bei Tarnum dazu. Felsritzungen aus der Bronzezeit. Dann der Skogskyrkogården in Stockholm. Der ist vor allen Dingen architektonisch sehr interessant. Er liegt so im südlichen Stadtgebiet von Stockholm. Dann kam Visby, die alte Hansestadt mit der prächtigen Stadtmauer, die wirklich ja einfach wunderschön ist. Dann Laponia. Bei Laponia, da ist es eher die Natur, die Fjelllandschaft, also hoch oben im Norden, die hier geschützt werden soll, aber auch die samische Kultur, die hier eingeht in das Welterbe. Dann haben wir Gammelstads Kyrkby in Luleå. Das ist so ein Beispiel für so eine alte Kirchstadt. Also das ist um die Kirche herum, sie ist so eine kleine ja, so eine kleine Ansammlung von Häusern gebildet hat, wo die Menschen immer hingekommen sind, um dann bei den Gottesdiensten zu übernachten, zu wohnen, weil man eben sehr weit weg gewohnt hat, wo man nicht einfach mal zur Kirche gehen konnte und dann ist man nach wieder heimgegangen, sondern es ging eben häufig nicht, weil die Wege im Norden eben so weit sind und dann haben sie eben solche Kirkbüjar gebildet. Und in Luleå gibt es eben ein Beispiel, das eben besonders geschützt werden soll. Dann kommen noch Karlskrona, die Stadt in Südschweden, ist als alter Flottenstandpunkt wichtig, eine prächtige Stadt, war auch mal ganz kurz als Hauptstadt für Schweden im Gespräch, wurde dann aber nichts draus. Höga Kusten, die hohe Küste, auch hier die Natur, die hier geschützt werden soll, die ist hier besonders deswegen so hervorzuheben, weil sie so prägend ist für die skandinavische Landhebung. Hier hat sie das Land am meisten gehoben, nachdem die Gletscher verschwunden sind. Dann haben wir die Södra Ölands Odlingslandskap. Also die Landschaft im südlichen Öland, die bereits seit der Steinzeit von Menschen geprägt wird, die agrarisch geprägt ist und die wird hier eben besonders geschützt. Dann haben wir Falun und den Stora Kopparberget, das große Kupferbergwerk, das eingestürzt ist und ja einfach das angeschaut werden kann und sehr faszinierend ist, sehr schön ist. Wir haben die Radiostation in Krimeton bei Varberg, eine alte Radio- und Funkstation aus den 1920er Jahren. Dann haben wir den Struves Meridianbogen im Norden. Der erstreckt sich über mehrere Länder, ist so eine der genauesten Vermessungen der Erde und der Erdkrümmung im 19. Jahrhundert gewesen. Und dann das jüngste UNESCO-Welterbe, das sind die Helsingegårda. Das sind 7 alte Höfe in Hälsingland aus dem frühen 19. Jahrhundert, sehr prächtig und sehr typisch für Hälsingland, eben bemalt, innen drin bemalt und die können auch angeschaut werden. Ja, das sind die 15 UNESCO-Welterbestätten. Zu manchen habe ich schon etwas gemacht, zu einigen muss ich dann noch etwas machen auf jeden Fall. Wir kommen zum Buchstaben V. Und das V ist in Schweden eigentlich ein sehr typischer Buchstabe. Er ist so wie im Deutschen das W. Und deswegen gibt es da sehr, sehr viele Begriffe, die man wählen könnte. Den Vänern, den größten schwedischen See beispielsweise. Den Vasalauf, dieses Langlaufereignis in Dalarna. Volvo, die berühmteste schwedische Automarke. Ich habe mich aber für die Vegetation entschieden, weil es ja auch hier auch so ein bisschen darum geht, das Land vorzustellen. Die Vegetation ist sehr, sehr unterschiedlich in Schweden, aufgrund der Länge des Landes, 2000 Kilometer. Und das Land erstreckt sich eben auch über 2 unterschiedliche Klimazonen. Im Süden dominiert Laubwald, im Norden ganz klar der Nadelwald, vor allem Kiefern und Tannen und auch Birken. Man unterteilt Schweden in 5 Vegetationszonen. Die eine ist ganz im Süden die südliche Laubwaldregion, so in Skåne, Blekinge an der Westküste. Da ist eben der Laubwald dominierend. Dann die zweite Region ist die südliche Nadelwaldregion. Die beginnt schon relativ weit im Süden. Da ist aber noch Laub- und Nadelwald gemischt. Und deswegen kann man das auch so in 2 Unterregionen unterteilen. Einmal in so die Region Småland, Östergötland, Teile von Westjötland. Da ist Nadelwald gemischt, vor allem mit Buchen. Und dann gibt es die weit im Norden, die Unterregion Sörmland, Uppland, Närke, südliches Värmland. Da taucht die Buche nicht mehr so häufig auf, sondern da wachsen viel mehr Eichen. Und nördlich davon, da beginnt die nördliche Nadelwaldregion. Da ist dann nur noch Nadelwald oder fast nur noch Nadelwald, so Värmland, Dalarna und alles nördlich davon. Endlose Nadelwälder, riesige Nadelwälder. Vor allen Dingen geprägt eben von der Kiefer und der Tanne. Es gibt noch eine 4. Region, das ist die Fjällbirkenregion. Das ist so im Fjäll unterhalb der Baumgrenze. Da gibt es sehr, sehr viele Birken, die hier wachsen, die hier noch wachsen können. Und dann gibt es die 5. Region, das ist das Kahlfjäll, das baumlose Fjäll. Da wachsen keine Bäume mehr, sondern noch einzelne Gräser, aber keine Bäume mehr. Und wir kommen zum Buchstaben W, W wie Wasser. Schweden ist ein vom Wasser geprägtes Land. Und das merkt man überall. Wer Wasser liebt, der liebt im Normalfall auch Schweden. Zum einen haben wir die Küste. 2400 Kilometer Küste. Eines der Länder mit der längsten Küste in Europa. Und entlang der Küste, da gibt es eben ganz, ganz viele Schären. Zu denen komme ich später noch. Aber überall eigentlich gibt es Schären, ganz, ganz viele Inseln, überall. Wasser bedeutet aber auch Seen. 9% der Landfläche Schwedens sind Seen. Insgesamt gibt es etwa 100.000. Je nachdem, ab welcher Größe man einen See als See bezeichnet, sind es mal mehr, mal weniger, aber ganz grob 95.000, 100.000 in dieser Größenordnung herum. Damit ist Schweden eines der seenreichsten Länder der Erde. In Blekinge gibt es die meisten Seen in Relation zur Landesgröße. Also Blekinge ist sehr klein, aber hat doch sehr viele Seen. Die sind aber oft nur sehr kleine. Die großen Seen, die sind anderswo. Die sieben größten, das sind der Vänern, der Wettern. Also der Vänern ist ja schon fast wie so ein kleines Meer eigentlich. Also der Vänern, Wettern, der Mälaren, Jälmaren, Sturkön, das ist der See bei Östersund, Torneträsk, ganz im Norden bei Abisko und der Siljansee, der oft so als das Herz Schwedens bezeichnet wird. Und dann hat Schweden auch sehr, sehr, sehr viele Flüsse. Vor allem im Norden hat er teilweise richtig mächtige Ströme, die toll sind, die tolle Wasserfälle haben. Manche fließen frei, viele werden aber auch für die Wasserkraft genutzt und dann immer wieder gestaut. Da gibt es sehr unterschiedliche, aber oft sind es tolle Flüsse, an denen man auch schön Urlaub machen kann oder die man zum Angeln beispielsweise auch nutzen kann. So, kommen wir zu den Buchstaben X, Y und Z. Hier wird es ein bisschen schwierig, etwas zu finden, was typisch für Schweden ist. X wie Exa habe ich mal ausgewählt. Im Schwedischen ist es relativ leicht, neue Verben zu bilden. Man muss einfach nur ein A an ein Wort hängen, dann hat man schon den Infinitiv. Zum Beispiel kann man an dem Buchstaben X einfach noch ein A hinten dran hängen, dann hat man das Verb exa. Und das bedeutet, dass man etwas mit einem so einem X durchstreicht, also überkreuzt, dann ist es eben exa. Und so ist ein neues Verb entstanden. Es ist ein offizielles schwedisches Wort. So viel zu X, mehr ist mir nicht eingefallen. Bei Y habe ich mich mit dem schwedischen Wort yta beholfen. Yta bedeutet Oberfläche und da kann ich etwas zur gesamten Landfläche in Schweden sagen. Schweden hat eine Gesamtfläche von ca. 450.000 Quadratkilometern. Das ist weltweit gesehen gar nicht so sonderlich groß. Da kommt Schweden auf Platz 58 aller Länder. Also ist das 58 größte Land weltweit. Das heißt, da gibt es schon einige viel, viel größere Länder. Natürlich die ganz, ganz großen, die riesigen Länder wie Russland, China, Brasilien, USA, Kanada, die sind natürlich deutlich größer. Aber auch viele Länder so in Afrika oder in Südamerika, Kolumbien beispielsweise, oder in Afrika, Namibia, Tansania, die sind alle größer. Das heißt, da ist Schweden gar nicht so groß. Blickt man aber nur nach Europa, da sieht es dann schon wieder anders aus. Da ist Schweden das fünftgrößte Land, also von der Fläche her gesehen, je nachdem auch so ein bisschen, welche Länder dazugezählt werden. Also Frankreich und Spanien sind noch größer, die Ukraine ist größer, auch der europäische Teil von Russland ist größer. Und dann kommt eben Schweden, also eines der größten Länder innerhalb von Europa, gemessen an der Fläche. Interessant ist, von diesen 450.000 Quadratkilometer sind 410.000 Quadratkilometer Land und 40.000 Quadratkilometer Wasser. Und damit ist Schweden eines der wasserreichsten Länder der Welt. Hier landet es auf dem 15. Platz. Also da merkt man schon, da macht es einige Plätze gut und da liegt es plötzlich in der Spitzengruppe auf jeden Fall. Also sehr, sehr wasserreich. Und wir sind bei Z wie Zipline. Ziplines oder auch bekannt als Flying Fox gibt es mehrere in Schweden. Sind da sehr, sehr beliebt und es gibt auch einige Rekordhalter, die du gerne besuchen kannst und wenn du mal ein bisschen Action haben möchtest in Schweden. Europas längste Zipline und die mit der höchsten Fallhöhe, die findest du im Westen von Schweden im Hofsten-Resort in der Nähe von Orust, also nördlich von Göteborg, ist 900 Meter lang und hat eine Fallhöhe von 100 Metern. Europas größten Zipline-Park findest du in Ore, also in Jämtland im Fjell. Und Europas längste Zipline-Bahn ist die Little Rock Lake Zipline bei Åseda in Småland. Hier gibt es eine Bahn, die ist 4,5 Kilometer lang, ist dann in mehrere Teilabschnitte aufgeteilt, aber insgesamt 4,5 Kilometer lang. Die längste Einzelstrecke ist 427 Meter und man schwebt hier in Höhen von bis zu 52 Metern über oder durch die Wälder. Also Z wie Zipline, durchaus etwas Typisches für Schweden. Nun kommen wir zu E, wie natürlich Elch, der Elch, das schwedische Wort für Elch. Klar, Schweden und Elche, das gehört zusammen. Diese großen Tiere mit den langen Beinen, der ja manchmal etwas als unbeholfen wirkende Gang, also er ist nicht wirklich unbeholfen, aber es wirkt so manchmal, die Männchen mit dem mächtigen Geweihen, das ist einfach was ganz, ganz Typisches für Schweden. Viele Urlauber, die in Schweden sind, die wollen unbedingt einen Elch sehen. Nur die Autofahrer, die sind da nicht ganz so scharf darauf, denn die Elche sind ein großes Risiko für den Autoverkehr. Es gibt jährlich ungefähr 5000 Unfälle, also wo ein Auto und ein Elch kollidieren. Und ja, die Elche sind einfach schwere Tiere. Elchkühe wiegen so um die 300 Kilo, Männchen können bis zu 500 Kilo schwer werden. Und wenn die eben, weil sie noch so lange Beine haben, das heißt, wenn man mit einem PKW in so einen Elch hineinfährt, dann kracht der Oberkörper im Normalfall durch die Frontscheibe und dann kann es eben schnell für den Elch und für den Menschen gefährlich werden. Es sind immer so jedes Jahr 10, 12, 15 Tote durch Unfälle mit einem Elch zu verzeichnen. Schweden ist das Land mit der höchsten Elchdichte weltweit. Also es gibt noch andere Länder wie Russland oder Kanada, in denen mehr Elche leben, aber die Länder sind natürlich auch viel, viel größer. Und die Elchdichte, die ist in Schweden am höchsten. Wenngleich es so seit dem Ende des 20. Jahrhunderts auch einen deutlichen Rückgang der Population gab. Aktuell leben, da ist immer die Frage, ob man vor oder nach der Jagdsaison zählt, so zwischen 200 und 300.000 Exemplare in Schweden. In der Jagdsaison im Herbst, da werden ungefähr 80.000 Elche erlegt. Und die Elche, die findest du eigentlich im ganzen Land. Also du kannst auch weit im Süden Elche entdecken. Da ist die Wahrscheinlichkeit aber natürlich deutlich geringer. Denn Elche lieben zusammenhängende Waldgebiete, auch feuchte Wälder, wo sie viel Wasser finden. Das lieben die Elche. Und daher sind sie im Süden eher seltener. In Värmland, da kommen auch weiße Elche vor. Die sind aber wirklich, wirklich sehr selten. Das heißt, man braucht schon Glück, um überhaupt einen Elch zu sehen. Aber um einen weißen Elch zu sehen, da muss man wirklich riesiges Glück haben. Es sind sehr selten, schätzungsweise 20 bis 100 Exemplare gibt es da nur. Das heißt, wenn dir ein solcher weißer Elch mal vor die Nase läuft, dann kannst du dich sehr, sehr glücklich schätzen. Wir kommen zum vorletzten Buchstaben. Ö wie, ja, Ö. Ö ist ein kurzes schwedisches Wort, heißt Insel. Öar, Plural, es sind die Inseln. Ich habe vorhin schon gesagt, Schweden ist ein vom Wasser geprägtes Land und im Meer, aber nicht nur im Meer, sondern auch in vielen Seen, gibt es ganz, ganz viele Inseln, die Schären. Die Schären sind sehr, sehr typisch für Schweden. Die gibt es auch fast überall. Die gibt es im Bohuslän im Westen, vor Göteborg, da sind sie rau und felsig. Anderswo, zum Beispiel vor Stockholm, sind sie stärker bewaldet. Sie sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man auf die Schären geht. Sie gibt es auch im Süden an der Küste vor Blekinge und Karlskrona. Sie gibt es im St. Annas Skärgården an der Ostküste, dann bei Stockholm natürlich und weiter im Norden bis nach Piteå, Luleå. Überall gibt es Schären. Es gibt sehr, sehr einsame, wie zum Beispiel der St. Annas Skärgård. Es gibt beliebtere, wie die inneren Schären vor Stockholm, die auch stark besiedelt sind. Es gibt Schären auf dem Meer und es gibt auch Schären in den Seen. Zum Beispiel im Vänern oder auch im Mälaren gibt es viele Schären. Wie viele Inseln es insgesamt gibt in Schweden? 267.000. Wenn man die schwedische Definition von Insel zugrunde legt, dann muss eine Insel mindestens 25 Quadratmeter groß sein. Ansonsten ist es einfach nur ein Felsbrocken. Von diesen 267.000 Inseln sind aber nur etwa 1.000 bewohnt. Das heißt, einfach unfassbar viele Inseln und die prägen das Land. Und da kann man auch mit dem Kajak hindurch paddeln, man kann mit dem Segelboot fahren, man kann da einfach die Einsamkeit genießen, die Weite genießen, Wind und Wellen genießen. Einfach, ja, Inseln, Schären, das ist für mich Genuss pur. Es gibt aber natürlich nicht nur die Schären, es gibt auch einfach auch richtig große Inseln. Die größten, das sind Gotland, Öland, Orust im Westen, nördlich von Göteborg, Hisingen, das ist Teil von Göteborg und Värmdö, das ist dann wiederum Teil von Stockholm oder im Großraum von Stockholm angesiedelt. Und Inseln machen auch den Schlusspunkt dieser Serie Schweden A bis O. Wir sind bei O, also dem A mit dem Kringel und O wie Åland. Und die Ålandinseln, die sind natürlich nicht Teil von Schweden. Aber sie waren es lange und sie sind deutlich schwedischer als finnisch, obwohl sie zu Finnland gehören. Und deswegen möchte ich die Ålandinseln hier noch mit hinzunehmen. Sie sind ganz schnell von Stockholm oder von Kristinehamn, das ist so nördlich von Stockholm, mit der Fähre zu erreichen. Man kann hier wirklich einen schönen Ausflug mal machen. Eine, zwei Nächte auf Åland bleiben und wieder zurückfahren von Stockholm aus. Åland, ein Inselparadies mit ganz, ganz vielen tausenden Inseln. Auch hier die allerwenigsten sind bewohnt. Und was es eben so schwedisch macht? Ja, schwedisch ist die Amtssprache auf Åland. Finnisch spielt hier keine große Rolle. Anfang der 1990er, da war noch 94% der Ålänninger, die hatten Schwedisch als Muttersprache. Also 94%, also fast alle eigentlich. Das sinkt mittlerweile, weil es eine recht starke Zuwanderung, so auch aus dem Baltikum beispielsweise, gibt. Heute sind es noch knapp über 85%, die Schwedisch als Muttersprache haben. Nur 4,5% der Ålänninger haben Finnisch als Muttersprache. Obwohl eben Åland zu Finnland gehört. Das heißt, hier merkt man schon, Åland hat innerhalb von Finnland einen großen Sonderstatus. Åland ist sehr, sehr eigenständig, hat eine eigene Flagge, darf eigene Gesetze erlassen, hat eigene Briefmarken, ein eigenes Kfz-Länderzeichen. Es ist wirklich sehr, sehr eigen und sehr schwedisch geprägt einfach. Und deswegen macht O wie Åland den Schlusspunkt in dieser Reihe Schweden A bis O in zwei Teilen. Ich weiß, dass das alles hier fragmentarisch war. Das ist gar keine Frage. Es gibt viele, viele Dinge, über die man noch hätte sprechen können, die man noch erwähnen hätte müssen. A wie Alkohol beispielsweise. Da gibt es viele, viele Dinge. Aber ich musste natürlich irgendwo mich entscheiden. Ich habe mich entschieden. Aber ich weiß auch, dass vieles nicht berücksichtigt wurde und ich die einzelnen Dinge auch nur sehr kurz behandelt habe. Wenn du da noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, zu vielen Themen habe ich schon was gemacht. Andere Themen, die werden noch behandelt. Und wenn dich etwas interessiert, dann schreib immer gerne an elchkus@elchkus.de. Wenn du sagst, da will ich mal mehr dazu wissen, das interessiert mich, mach doch mal hier oder da was dazu. Dann einfach eine kurze Mail und ich schaue es mir an und vielleicht springt da wirklich ein gutes Thema dabei raus. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ha det så bra. Vi hörs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.